Herzlich willkommen zu Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
Es heißt ja, nur wer sich selbst liebt, kann auch Liebe geben. Seit ich die Bücher von Dr. Pablo Hagemeyer, dem, und jetzt zitiere ich, dem netten Narzissmus-Doc gelesen habe, bin ich mir da aber nicht mehr ganz so sicher. Da wird mir sogar ein bisschen mulmig, wenn ich den Spruch höre. Selbstliebe. Narzissten scheinen da ein bisschen überdosiert zu sein. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Berning. Ich leite das Gesundheitsressort der Zeitschrift Vital. Und über genau dieses Thema, Narzissmus, möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, der sich mit dem Titel seines ersten Buches auf sehr entwaffnende Art als Top-Experte vorstellt. Das heißt nämlich, gestatten, ich bin ein Arschloch. Dr. Pablo Hagemeyer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich auch. Und danke für die netten Worte, die schon die Trance induzieren, in der wir jetzt gleich sein werden.
Wir wollen mal sehen, was alles passiert. Dr. Hagemeyer, was ist denn Narzissmus überhaupt? Also ist das eine charakterliche Facette, die in uns allen mehr oder weniger ausgeprägt steckt? Weil, wenn ich in Ihrem Buch gelesen habe, da habe ich also ganz viele Freunde, Verwandte, Chefs, Kollegen wiedererkannt, also in Teilen natürlich. Ne? Ja. Also ist es ein Charakter, der in uns allen steckt, oder aber eine Krankheit oder eine richtige Persönlichkeitsstörung?
Ja, es ist natürlich, wie Sie schon sagen, es ist natürlich eine schwierige Frage und eine schwierige Antwort, eine komplexe Antwort. Wir alle gehen durch das Bad des Narzissten durch, also der Mythos des Narzisst sich im Wasser spiegelt, beziehungsweise eine Sehnsucht und eine Liebe hat nach diesem Spiegelbild oder auch gar nicht weiß, dass er sich darin spiegelt, also eine Sehnsucht hat nach etwas Größerem, Schönerem. Durch die gehen wir alle, nicht? Also der Narzissmus ist in uns angelegt, weil wir, wenn wir jung und klein sind und noch ein wenig instabil, brauchen wir halt und Entwicklungskorsett. Und der Narzissmus bietet jedem Menschen in jungen Jahren diesen Halt. Also uns zu glauben, an die eigene Großartigkeit zu glauben, dass wir es schaffen, damit jeder von uns mehr oder weniger durch. Und dann ist es eigentlich so, dass wir es aufgeben, ne, für etwas Besseres, für eine kooperative, selbstlose Haltung.
Also es ist ein Entwicklungsprozess, genau, dass wir das Narzisstische aufgeben.
Mhm. Genau, und dann, oder zumindest ergänzen mit anderen Eigenschaften des Charakters. Viele bleiben darin hängen, nicht stecken, also sagen wir auch, bleiben in diesem Konstrukt stecken.
Mhm. Gibt es denn eigentlich auch nette Narzissten?
Ja, die sprechen wir auch mit
an. Ah, verstehe. Nee, das ist jetzt etwas kokett gesagt, aber ja, das heißt, Sie haben sich entschieden, das Narzisstische beizubehalten, oder können Sie einfach nicht anders?
Ja, also wenn wir sagen, narzisstische Eigenschaften sind auch nett, stoßen wir natürlich vielen Menschen vor den Kopf, die an diesem Charaktereigenschaft leiden. Das sind die anderen.
Richtig.
Das sind die anderen. Der Narzisst an sich, aus seiner eigenen Perspektive, und damit kokettiere ich, weil ich auch als Psychiater und Therapeut natürlich mit solchen Menschen zu tun, aber auch einen Heilungsauftrag habe, sprich mit den Menschen, die daran leiden, zu arbeiten und letztlich mit den Verursachern zu arbeiten, dass sie erkennen, dass sie dieses Leid in die Welt bringen. Und insofern profitiere ich damit, aber da schwingt natürlich immer so ein bisschen der ärztliche Auftrag zu helfen.
Natürlich, und wenn Sie wissen, wovon Sie sprechen, das hat ja auch viel Vorteile in der Arbeit mit Ihren Patienten, denke ich auch.
Ja. Aber mein Anteil ist ja da gering. Also ich habe tatsächlich, dann glaube ich, ganz normal noch im Rahmen dessen, obwohl ich damit profitiere.
Aber gut, die Frage, was normal ist und was nicht normal ist, ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Da können wir nochmal drüber sprechen. Aber trotzdem müssen wir, wollen ja auch tatsächlich über die schwierigen Anteile sprechen, die Narzissten in sich tragen, oder besser gesagt, die es so schwer machen, mit einem Narzissten in Kontakt zu sein. Da müssen wir aber vielleicht nochmal kurz die verschiedenen Stufen abgrenzen. Also Narzissmus, Selbstliebe, Egoismus, das sind alles Schlagworte, die natürlich auch, die wir täglich praktisch im Mund nehmen. Wie kann man das abgrenzen? Den Narzissmus oder den Narzissten von dem Normal-Egoisten, von dem Egozentriker, dann gibt es ja Psychopathen, die kriminell sind oder auch gefährlich größenwahnsinnig. Mhm. Wie kann man da Grenzen zwischenziehen? Ja. Lassen die sich überhaupt ziehen?
Ja, ich habe so eine kleine Daumenregel dafür, das ist nämlich den Narzissmus-Index, wenn also die Selbstbezogenheit und die Fremdbeschädigung erfasst werden darin. Das bedeutet, die Selbstbezogenheit ist erst einmal dieses Thema Selbstliebe. Ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich bin so hübsch, also diese mehr extrovertierten und auch grandiosen Facetten. Natürlich gibt es auch andere Facetten, dass man der Beste sein will und sich einfach immer ein bisschen engagiert und so. Das ist diese starke Selbstbezogenheit. Die ist an sich jetzt nicht besonders unangenehm. Also die ist vielleicht ein bisschen nervig, weil es immer um die eine Person geht. Der fremdbeschädigende Anteil in dem Narzissmusindex, der ist dann aber entscheidend, Gefährlichkeit oder die tatsächlich grenzverletzende Eigenschaft dieser bezogener Menschen, die auch vielleicht keinen Sinn in einer Wahrnehmung haben oder es auch gezielt tun, weil es ihnen egal ist oder weil es ihnen so nutzt. Das ist ja die Fremdbeschädigung. Wenn dieser Anteil sehr hoch ausgeprägt ist, also wenn wir psychopathisch, antisozial, kriminell uns verhalten, dann sind wir natürlich schädigend für die anderen. Und wenn wir diese beiden Merkmale aneinander stellen und dann kann jeder so für sich mal gucken, wie dieser hoch sein eigener Narzissmusindex ist, das kann man so ein bisschen über eine Daumenregel anwenden und stellen.
Also es geht im Prinzip darum, wenn ich anderen damit schade, kippt es langsam. Ne? Genau. Machen Narzissten das denn absichtlich? Oder können sie nicht anders?
Das ist ja wie bei jedem Menschen, es ist so ein Muster, das ist verankert in Automatismen, in erlernten und in genetisch angelegten Verhaltensweisen und auch Wahrnehmungsweisen. Und das passiert eigentlich automatisch. Deswegen schrieb ich auch das Buch, dass wir uns darüber bewusst werden, diese automatischen Mechanismen zu erkennen, diese reflexartigen, auch hyperallergischen Reaktionen, wenn wir beispielsweise jemanden kritisieren, der narzisstisch ist, der uns schneller um die Ohren fliegen als jemand, der das toleriert. Also das sind sehr schnelle, automatisierte Reaktionen. Und darüber sollten wir reden, dass wir also erkennen, wann springt dieser Mechanismus an und wie ist die Person bereit, selbst Verantwortung darüber dafür einzugehen, also zu übernehmen, dass sie selbst kausal versteht, ich bin dafür verantwortlich, dass die Situation gerade schlecht war.
Das stelle ich mir einen ziemlich schweren Schritt vor, wenn Sie sagen, dass dem Narzissten geht es ja gut. Der fühlt sich ja wohl in seinem Leben wahrscheinlich.
Also wenn wir, die Eingangsfrage war ja auch, was ist Narzissmus? Wir müssen da wahrscheinlich eine Reihe Kategorien schaffen. Einmal die kleinste Kategorie ist die Persönlichkeitsstörung. Die sehen wir ja sehr, sehr selten. Ich verteile da auch sehr selten, aber ich oft gefragt, die Diagnose des Narzissmus als narzisstische Persönlichkeitsstörung, weil die klinisch kaum sichtbar ist. Also es gibt einen subklinischen Typ Narzissmus, der normal ist quasi. Der ein bisschen von uns hat, aber die klinisch sichtbar und dass die Person selbst daran leidet. Das ist
das gibt es kaum. Ne?
Das gibt es, genau. Und diese Personen leiden an sich selbst letztlich, weil sie scheitern im Leben, weil sie nicht erreichen, was sie sich vornehmen, weil die Ansprüche, die sie haben, überzogen sind und weil sie als Mensch so schwierig sind, dass andere von ihrer Seite emotional kümmern oder mit hineingezogen werden in irgendwelche Abenteuer, die nie erreichbar sind. Und oft sind dann Begleiterkrankungen dabei, Sucht, Depressionen und so weiter. Und diese Personen, die es sehr selten gibt, trifft man dann tatsächlich eher im psychiatrischen stationären Setting, auch teilweise in der forensischen Psychiatrie, weil es dann Straftäter sind, geworden sind, die dann in der Kombination mit anderen Charaktereigenschaften wie Psychopathie und so Straftäter geworden sind und gar nicht erkennen, weil tatsächlich da auch die Störung so massiv ist, dass sie nicht reflektieren können und dass sie selbst schuld sind, sondern es sind immer die anderen, die schuld sind. Und das ist da so ganz glasklar ersichtlich. In der öffentlichen Debatte, da wo wir diesen subtypischen Narzissmus haben, wird das leider so ein bisschen, färbt das so ein bisschen ab, was ich eigentlich nicht so gut finde, dass man in sozialen Medien da so pauschal drüber fliegt. Da dieser subklinische Narzissmus, der auch in Kombination mit anderen Persönlichkeitseigenschaften natürlich auftritt, der ist meistens eher getrieben von einer Selbstbezogenheit, die den Schmerz der anderen wehtut, die Grenzen verletzt. Und dann müssen wir noch unterscheiden, macht das diese Person aus einer Art Schutz, ne, aus einer Art Schutzverhalten, um sich selbst zu regulieren, oder macht das eine Person gezielt, absichtlich, um eben Vorteile für sich zu erreichen. Und tatsächlich ist das auch gar nicht so schlimm, weil wir 60-70% der Führungspersonen, die wir haben im Unternehmen und auch in anderen Personen und im Sportverein und so weiter, haben eben diese narzisstischen Eigenschaften. Ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt toxisch. So, dann haben wir noch einen Teil, das muss man noch mal sagen, eine moralische Kategorie Narzissmus. Also eine moralische Kategorie hat nichts mit der Krankheit und nichts mit der Diagnose und auch kaum was damit zu tun, wie wir Menschen kategorisieren, also sprich differenzieren, sondern die moralische Kategorie des Narzissmus ist eigentlich die ungebräuchliche Gebrauch des Begriffs als Stigma. Das wird ja heute, ist man wieder Ehemann Narzisst, wenn er irgendwann keine Lust hat, sich zu verhalten oder sich anders zu regulieren, anders als die Ehefrau es laufen will. Also will da nicht so mit viel Blending betreiben. Es gibt die Schäden durch narzisstische Krankheiten aus, aber wir müssen sehr aufpassen, auch 2 Jahre nach dem Erscheinen meines Buches, dass wir Narzissmus nicht als Schimpfwort benutzen. Deswegen habe ich auch das Buch statt mir ein Arschloch genannt, weil es geht nicht darum zu stigmatisieren, sondern es geht darum zu schauen, was ist denn das für ein Arschloch.
Ja, und wie auch damit umgehen dann wahrscheinlich, genau. Ne? Wie kann ich denn einen narzisstischen Menschen erkennen? Da gibt es doch bestimmt so Klassiker. Also wenn wir jetzt sagen, überhöhte Selbstwahrnehmung oder eine Überhöhung der eigenen Wichtigkeit, eine Selbstverliebtheit vielleicht. Mhm. Was sind noch so Eigenschaften, die mich als Narzisstin genau. Qualifizieren.
Naja, das ist so ein bisschen wie so energievoller junger Mensch, der das, was die Welt sagt, denkt und sich danach verhält. Also jemand, der ein gewisses Anspruchsdenken hat, also der kann auch die Kriterien des ICD-10 nehmen, also ein gewisses Anspruchsdenken hat oder von seiner gewissen Wichtigkeit oder Besonderheit vor allem, also ausgeht, dass er einzigartig und besonders ist. Was wir übrigens an unseren Kindern immer zuflüstern, ne? Das ist der größte,
Ja, natürlich.
In der Kultur war es. Also, dann ist aber tatsächlich so, dass sich Narzissten sehr intensiv mit Themen beschäftigen, wie um Geld, um Anerkennung, um Status, auch um Macht, auch um Erotik, Sexualität, Liebe, aber auf einer sehr überhöhten Form beschäftigen. Oscar Wilde hat mal gesagt, ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Für mich nur das Beste.
Immer nur das Beste.
Ja. Und diese Dinge sind da sehr überzogen. Das heißt, da wird man erkennen, sobald er den Raum betritt, wird er halt mit einem Kellnerin kein Wortwechsel. Ja. Wird sie abfällig behandeln. Und das ist die Konsequenz daraus, dieses arrogante Verhalten. Mit anderen Menschen abwerten und sich selbst aufzuwerten. Das ist ja generell erstmal nicht so, ich sag mal, es ist zwar nicht die feine Art, aber eine gewisse Buchmäßigkeit oder auch ganz haben wir Menschen ja alle so ein bisschen auch aus Angst vor den Fremden, vor den Unbekannten und so. Aber diese Personen machen das auf eine Art und Weise, dass es quasi so ein Fremdschämen auslöst. Mhm. Wir merken emotional, dem fehlt irgendwie so eine Empathie. Das ist auch ein wichtiges Kriterium, dass sie das können, Empathie abschalten oder auch überhaupt nicht haben. Das ist stark, ist die Grenze fließend zum Psychopathen beispielsweise, oder zum Autisten, der Emotionen nicht lesen kann, die schwer sind. Oder auch zu einem depressiven Menschen, der einfach so in sich emotional erhaltet ist und taub ist oder leer ist, dass er dafür gar keine Energie mehr hat. Also da müsst ihr auch immer aufpassen, Das ist die Balance. Da gibt es ja noch mehr Kriterien für die Störung.
Also ich höre daraus, also dass den Narzissten, was den antreibt, das ist im Prinzip auch eine Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit.
Ja, genau.
Er braucht Anerkennung als ja, Lebenselixier, sowas.
Futter,
ja.
Genau. Futter. Futter ist die Energie, das Hauptmotiv, das zentrale Motiv. Wir sprechen ja theoretisch von Motiven für, hat sich noch mal von Trieben gesprochen. Auch bezogen auf Sexualität, also sehr intensive Triebe, wie beispielsweise Hunger, also Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach Nähe, verschiedene starke, mächtige menschliche Motive. Und ein zentrales, mächtiges Motiv des Narzissten ist, um sein Selbst, sein Ego zu stabilisieren, zu regulieren, emotional, ist die Anerkennung. Also gar nicht mal so sehr die Wichtigkeit, die wir eher, bitte eher, sind ja, zur Hysterie oder zur histrionischen Typus gezählt, dass man sagt, auch gibt es ja eine Kombination, ich bin wichtig, achte auf mich, sehe mich, nimm mich wahr. Das sind dann mehr so die Extrovertierten, die sagen, die laut werden, die so ein bisschen Schauspielerbegabungen haben. Aber die Narzissten gehen eher über die Anerkennung. Also die Selbstregulation erfolgt über die Anerkennung. Also die bestätigen mich.
Aber die werden die Anerkennung, das wird ja nie genug sein wahrscheinlich, oder?
Das ist diese das Problem, genau. Weil das Selbstwert ist ja, wir sprechen auch von der Spaltung des Selbstwerts, oder der doppelten Handlungsregulation. Auf der einen Seite will das Selbst sich stabilisieren, regulieren, indem es ganz viel Bestätigung und Anerkennung bekommt, weil es diese eben irgendwann nie bekam in der Kindheit oder in vielen Entwicklungen oder zu wenig bekam oder falsch. Und das ist das eine. Und weil es dem inneren eigenen Selbst so peinlich ist, wird es so dieses brüchige, fragile Selbst verstecken. Es wird es verbergen in einer Maskerade, in einem Gesamtkunstwerk des Tollen und Großartigen, um es dann zu füttern. Also wer man füttert es nicht, dann wird man bestraft. Nicht? Also das ist Fatale, leider. Aber auch die Chance. Nicht? Also wir können mit Narzissten.
Wenn man da mal ansetzen kann. Jetzt einmal noch Richtung Kindheit. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man, ich könnte mir jetzt denken, was ist denn da um Gottes Willen schiefgegangen, dass sich jemand zu so einem toxischen Narzissten entwickelt hat. Ich habe auch gelesen, die Neigung dazu wird zu 70% vererbt. Das ist ja erschreckend. Das ist ja richtig viel.
Ja, 70% ist eine Studie, die das sagt. Man muss natürlich alle Studien nehmen und in den Topf werfen und gucken, wie sie gemacht sind. Wahrscheinlich rangiert es so, dass der emotionale Stil 30-50% war.
Das ist ja auch schon
auch
viel.
Es gibt alle Stile, alle Charaktereigenschaften. Wir sprechen heute von diesen fünf Qualitäten, die es da gibt, die beim Narzissmus natürlich auch ausgeprägt sind. Vor allen Dingen ist da so dieses antagonistische Verhalten ein Hauptmerkmal oder auch eine gewisse antisoziale Dissozialität. Das hat man alles. Und das wird in dem Fall vererbt und auch vorgelebt.
Vorgelebt, ja. Oder ja, beigebracht. Wenn ich jetzt an, es gibt so eine hübsche Abkürzung, ein VIP-Baby, also VIB, Very Important Baby. Ja. Also wenn ein überbehütetes, ein übergelobtes Kind, da wird doch im Prinzip eine Generation von Narzissten herangezogen, oder? Die dann auch noch ganz früh ein Handy, Smartphone und Instagram und so weiter in die Hand bekommen und sich immer nur selbst betrachten.
Ja.
Also jetzt mal wirklich ein bisschen provokant formuliert.
Ja,
aber
das ist schwierig, das so zu erzählen, weil man weiß, man braucht dann immer Henne und Ei, aber tatsächlich, ich erinnere mich an unsere eigene Kindheit, wo es kein Handy gab, dann standen wir eine Stunde lang vorm Spiegel. Ne? Dann haben wir geguckt, wo ist der nächste Pickel oder oh Gott, das sieht furchtbar aus, ich bin nichts wert. Also wir haben die Selbstwertproblematik, gerade in der Adoleszenz, in der Kindheit, ist auch für jeden Psychotherapeuten ein zentrales Thema. Wir kommen immer bei der Psychotherapie zum Thema Selbstwert. Und der wird, wenn er pathologisch reguliert wird, über einen Narzissmus reguliert und über einen toxischen Narzissmus. Das ist das Pathologische. Das toxische, narzisstische Verhalten ist tatsächlich zerstörerisch. Es geht also über emotionale und auch echte Leichen. Das bedeutet, wir nutzen andere Menschen aus, wir sehen und nehmen sie nicht wahr in ihrer emotionalen Bedürftigkeit. Wir sehen sie wie Objekte, wie Gegenstände, wie Trophäen. Und so sehen es auch die Eltern, narzisstische Eltern, die Trophäen. Und dann passiert der klassische Konflikt, wenn die Kinder anfangen, sich eben nicht so zu verhalten, wie die Eltern es erwarten.
Wie sie.
Deshalb sind die WIPs, diese Babys, die Superbabys, sind es dann irgendwann nicht mehr, ja. Und werden dann eher gekämpft. Und da passieren ganz furchtbare emotionale, feministische Missbrauchsgeschichten, weil die Kinder sich sie selbst nicht sagen können, die nicht werden, wie sie wollen. Werden auch nicht gesehen.
Also, was ich ja vorhin schon sagte, der Narzisst an sich ist allgegenwärtig erstmal und nett und nicht schlimm und vielleicht nur nervig, aber schwierig wird es, wenn es eskaliert, also innerhalb von Beziehungen. Und wir Menschen sind ja Beziehungswesen, im Privaten wie im Beruflichen. Was passiert da, wenn wir auf einen Narzissten treffen? Oder was kann passieren? Oder auch wenn zwei Narzissten aufeinandertreffen? Ja, ja. Da wird manipuliert wie und der Teufel wahrscheinlich.
Genau. Und das ist am Anfang, ist es sehr lustig, auch sehr unterhaltsam und sehr energetisch. Also wenn wir jetzt zwei narzisstische Menschen nehmen, pushen die sich auch nach oben. Die sammeln sich ja auch. Also nehmen wir mal die Unternehmenskultur oder überhaupt Projekte, die man macht miteinander, auch in der Kunst. Da ist man erstmal richtig Feuer und Flamme und auch in der Liebe. Und das App dann irgendwie einer anfängt, sich übermäßig gekränkt zu fühlen, sich nicht bestätigt und anerkannt zu sehen, wenn einer eine dominante und auch feindselig dominante Position einnimmt und dann bleibt den anderen auch nichts anderes übrig, als in die Unterwerfung zu gehen oder toleranter zu werden, als eine Liebe ist. Und dann stellt sich dann so eine dysfunktionale, schiefe Lage ein, wo dann der eine sein dominantes Verhalten durchzieht und der andere sich dann irgendwie anpasst. Und das kann auch weiterhin funktionieren, speziell von Komplementärnarzissmus. Oder es entsprechen sich auch dann Opfer- und Täterstrukturen. Also wenn der eine ist höflich, dann an Drücker und macht und die andere ist so tolerant und hat dann auch ihr Helfersyndrom, ne? Also will retten und helfen und träumt von diesen ersten schönen Momenten und Tagen und Wochen und Jahren auf und träumt davon, es wiederherzustellen. Oder was noch viel spannender ist, es kommt zu einer Reinszenierung, also mit dieses sogenannte Opfer in der Beziehung. Erinnert sich bewusst oder unbewusst an frühe Beziehungen, sei es zum Partner oder zur hastlosen Mutter oder so, und will wieder diese Person retten, analog zu dem gescheiterten Rettungsversuch der eigenen Eltern. Und das ist der Antrieb, das ist, hält die einander.
Hält das aufrecht. Ja. Sie in Ihrem neueren Buch Das perfide Spiel der Narzissten, da beschreiben Sie ja sehr eindringlich mehrere Beispiele von ganz unheilvollen Beziehungen zu einem Narzissten. Ja. Meistens kommen die Partnerinnen oder also vielleicht müssen wir auch gleich nochmal über den weiblichen Narzissmus sprechen. also manipulieren Frauen anders? Fangen wir damit mal an.
Ja, also generell manipulieren. Ich habe das Buch ja so begonnen, dass jeder manipuliert. Da würde mir Freund und Kollege Thorsten Hagenauer wahrscheinlich widersprechen und sagen, nee, Manipulation ist sehr gezielt und bewusst und auch geplant. Ich glaube, das ist auch unbewusst passiert und automatisiert. Und ja, die Manipulation, also die Hand anlegen, ne, kommt ja daher, dass wir einen Zweck, einen Nutzen daraus haben. Oder auch vielleicht eine Furcht entfernen, verteidigen und vermeiden wollen. Und so haben wir so eine Art Doppelgesichtigkeit, also Janusköpfigkeit, sage ich auch, oder Two-Face. Nicht? Also wir haben das eine freundliche, nette Erscheinen, auch das ist bereits schon zumindest beeinflussend, wenn man so will. Das ist jetzt noch nicht manipulativ sein, aber auch der nette Narzisst kann ein hochtoxischer sein. Und dahinter, hinter der Fassade ist dann das Monster. Und da kommt dann zutage das Regelsetzerverhalten und die hohe Straftendenz. Das heißt, ich setze Regeln in der Beziehung und bestrafe dich dann gegen einen. Also es sind wirklich triviale Regeln, die entstehen. Ne? Also ich habe übrigens jemand, das ist auch sehr lustig, wenn ich sowas auch meine eigene Familie kenne, der sucht die Espresso unter Tasse und war dann irgendwie beschäftigt. Ich stand dann im Stapel der unterpassend gewiss T-Sevens. Mm. Und das löste ihn so sehr aus, dass er dann einen Überfall bekam. Oh. Und so, das heißt, da sieht man plötzlich diese Schattenseite. Und das liegt daran, dass ich diese Schatten oder die Konflikte, die Unterschiedlichkeit, die so eine Beziehung aufrechterhält, dann bis ins Kleinste runterspiegelt. Nicht? Also wir können sehr schön aushalten und uns selbst täuschen, wenn wir mit so Menschen zu tun haben. Weil wir sagen, ja, das passt schon, der ist so, das ist auch sein Charakter. Mhm. Und sind dann sehr tolerant oder selbstverleugnen, ne? Oder verleugnen an sie. Und wenn es dann aber sich runterspiegelt in so ein kleines Detail, merkt man plötzlich, wow, das ist ja echt ein gefährlicher Typ. Ne? Der hat sich ja da nicht im Griff wegen irgendeiner Unterpasse. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass diese Gefährlichkeit innerhalb der Beziehung ja auch dazu führt, dass alle 3 Tage eine Frau von einem Mann getötet wird. Also ich glaube, das müssen wir auch sagen, und weibliche Narzissten sind da sicher anders, aber die manipulative Strategie eines männlichen Narzissten mit einer Impulskontrollstörung, die ist, glaube ich, sehr automatisiert. Und das ist, glaube ich, nicht viel.
Das wird dann auch lebensgefährlich.
Ja,
ne?
Genau. Und die sind dann, haben auch so ein Recht auf Unrecht oder fühlen sich implizit legitimiert, ihre eigenen Gesetze, die wir bestehen. Man muss die erstmal irgendwie herausbringen, was das mit das Thema geht. Und meistens sind das so ganz intime Erfahrungen, die Frauen machen bei solchen Männern und wissen ganz genau, das dürfen sie nicht tun. Haben große Angst vor diesen Impulsausbrüchen, bei diesen speziellen psychopathischen Narzissten oder impulsgestörten Narzissten oder wenig reflektierten Narzissten und so. Die haben große Angst vor Bestrafung, vor Wiederaufbruch, und dann ist das System stabilisiert. Und da manipulativ zu sein als Frau, klar, kann man sich auch ein bisschen überlegen, aber eigentlich ist man da eher in der untergeordneten, in der ausgelieferten Position. Diesen Frauen, diese Geschichte habe ich in dem Buch so abgebildet, da kommen die Frauen extrem schlecht raus. Und wenn sie das anderen Leuten erzählen, wirken sie extrem unterordnet. Das ist das Hauptproblem. Also den Opfern wird das zweites oder drittes Mal richtig etwas angetan. Sie leiden erneut, weil es ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie erzählen, dass der Mann sie verhauen hat, weil die Untertasse von der Espresso in den falschen Regal stand. So, weil es so irrational klingt, solche Geschichten gibt es halt leider zuhauf. Genau.
Und da findet dann ja auch sowas wie so ein Paartanz statt, ne? Also Täter und Opfer, die gehen ja miteinander Schritte. Man fragt sich dann auch, warum hältst du das so lange aus? Warum bist du mit dem noch zusammen? Warum warum tust du dir das an? Also ich glaube, das sind auch so.
Die beste Erklärung, die ich da habe, und das kannst du, das würde ich jetzt nicht bei den Frage, sind wie wir bauen. Ich glaube, da sind auch Frauen automatisiert, unbewusst in ihren Selbstanteilen so ungünstig verstrickt mit sich selbst und mit den anderen, dass sie das natürlich, das muss erstmal geklärt werden. Und da wäre die beste Hypothese, die ich dazu habe, ist eigentlich, dass ein Teil dieser Frauen, die an diesen Männern festhalten, tatsächlich so konkret festhalten. Das heißt, sie halten mit ihrer imaginären Hand, nicht, wie so ein Säugling, fest an diesem Mann, der hauptsächlich toxisch für sie geworden ist und schwierig geworden ist, trotzdem fest an ein bisschen Guten, was sie noch in ihm sehen, an diesem guten Kern, ne? Da ist der gut, ein bisschen, ne? Ich weiß doch, dass er gute Anteile hat, er hat ein gutes Herz und solche Sachen. Und daran halten sie fest und leugnen oder ertragen.
Und leugnen das andere.
Verdrängen das. Auch wissen auch, wer ist so, muss ich halt aufpassen. Weil eben ein Anteil liegt bei ihnen selbst, bei diesen Frauen, durch vielleicht Traumaerfahrung oder durch Missbrauchserfahrung oder durch auch eine gewisse Unreflektiertheit oder geringe Introspektion, ein Anteil wirklich so eine Art Eigenleben entwickelt und hofft, dass sich die beiden kriegen. Ja? Also hofft auf Rettung, auf Hilfe. Und andere Anteile, das zwar beobachten, aber macht nur Sinn, ins Leugnen oder Angst haben, sich da gegenzustellen. Und da müssen wir sehr viel mehr auch in der Psychotherapie oder in der Beratung reden, welche Anteile bei diesen Frauen haben so ein Eigenleben entwickelt, dass sie das gar nicht im Griff haben. Und eigentlich normalerweise müsste man sagen, wenn man in eine Metaposition geht, wo sind sie die Opferanteile, wo sind sie die Täteranteile,
ja,
und willst du so ein Leben weiter führen oder nicht? Und dann trifft bitte eine Entscheidung und steht zu den Konsequenzen und löse dich auch mit gewissen Opfern. Das ist ja auch leider, sind die Frauen sehr verstrickt und müssen selber Dinge auch geben, die sie lieb geworden haben, selbst wenn es die eigenen Kinder sind. Und da muss man natürlich Sachen auch opfern, um wieder frei zu werden. Da tun es die Frauen eher schwer. Es gibt auch Männer, die, aber eher wenige. Ne?
Also das heißt, es gibt schon auch bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, die da anfällig sind. Also ne, was Sie eben
erzählen. Also Männer, die dependenten Typen oder Borderline oder auch natürlich pro-narzisstisch oder vielleicht kleinere Narzissten oder eben auch diese komplementären Narzissten. Vor allen Dingen alle gemeinsam sind diese Retter und Helferfantasien.
Wenn ich Sie jetzt frage, ob man mit einem Narzissten zusammenleben kann, dann würde Ihre Frau ja vermutlich sagen, ja, aber. Ja. Wie kann ich einem Narzissten entgegnen? Wie kann ich dem Paroli bieten? Haben Sie, Sie breiten ja in dem neuen Buch einige Strategien aus. Beschreiben Sie doch mal eine Handhabe, die ich habe. Also es geht um Autonomie, es geht um Macht, um Dominanz. Das sind ja Tricks, die da ablaufen, die ich vielleicht, wenn ich mich damit sehr beschäftige, durchschauen kann und wo ich dann da auch was tun kann.
Ja, also grundsätzlich muss man vielleicht sagen, das Selbst ist getrennt vom anderen. Das ist so ein psychoanalytischer Satz. Nicht? Also Sie müssen wirklich Bewusstsein darüber kriegen, als Partner eines Narzissten, dass Sie mit dem Typen eigentlich nichts gemeinsam haben. Mhm. Aber trotzdem können Sie sich entscheiden, mit dem Typen ein Leben zu führen, weil die voneinander profitieren. So, das klingt jetzt einfach ziemlich empathielos. Aber es hat viele Vorteile von so einem Typen, von seiner Seite mit dem Typen zu sein, weil der ja auch ehrgeizig ist, fleißig ist, wenn es jetzt so einer ist, der es nutzbar macht und nicht jammert und klar, gibt es ja auch.
Ja, und eine schillernde Persönlichkeit ja auch und irgendwie auch, ist, ne? Man auch, steht ja im Licht.
Da ist auch viel los, der ist vielleicht auch eine Führungskraft oder hat eine tolle Firma, keine Ahnung, und kennt Leute und dann ist immer ein bisschen Party und ein bisschen Unternehmung und sind selber vielleicht auch lustig und unterhaltsam. Aber wie gesagt, wenn die Typen anfangen, giftig zu werden und nur öffentlich lustig sind und privat die Pest sind, so hat das ja auch meine Frau gesagt im ersten Buch.
Mit einem Schmunzeln.
Dann muss man natürlich aufpassen. Dann muss man sich halt wieder überlegen, wie ich das mit den Typen habe oder nicht. Es gibt genug Menschen und Männer, mit denen man sich das nicht versaut. Also man muss es sich wirklich selber auch noch zulassen. Privat ist ein Mist passiert. So. Und dann, wenn die aber nicht so schlimm sind, dann kann man natürlich sagen, ich kümmere mich um meine Werte. Das ist Selbstwert. Also alles, was das Wörtchen selbst hat, ergänzen mit positiven Eigenschaften und mit positiven Bedürfnissen oder auch mit Bedürfnissen, die sie selbst stillen kann. Oder Trauer oder Liebe. Ne, wenn sie den Trost und die Liebe bekommen von ihrem Partner, dann ist es wunderbar. Aber wenn sie merken, gibt das nicht von meinem Partner, dann holen sie es halt woanders. Also dann muss man auch so klug sein und teilweise auch hart spielen, dass man die Dinge, die man vom Partner nicht bekommt, sich dann auch woanders holt. Und das muss auch transparent sein. Das heißt, wenn der Partner jetzt nur seine Firma und seinen Job sieht, und wenig socialized, dann muss man halt dem Partner sagen, du, ich finde dich super und klasse. Also ganz wichtig, wenn man mit dem Narzissten spricht, immer auch erstmal loben am Anfang, damit er überzieht.
Ach so.
Und dann sagt er, du bist doch so ein sozialer Rohrkrepierer, mit dem komme ich gar nicht mit unter Leute. Dann ist es okay, wenn ich jetzt einfach mal am Wochenende mit meiner Freundin nach Paris fahre. Und wenn der narzisstische Partner jetzt nicht wirklich, ich sag mal, sehr besitzergreifend ist und eine gewisse Toleranz auch hat, dann lässt er ihn natürlich ziehen und dann ist gut. Also wenn man so eine lockere Bindung
so hat, kann's so gehen, kann's ja. gehen.
Wenn der aber jetzt anfängt, und das machen leider auch viele die Partnerin zu isolieren von ihrem eigenen Umfeld. Das kommt dann in der Autonomie vor, beispielsweise. Dann ist es schlecht. Ja, dann verlieren Sie als Partnerin an der Seite mit solchen Menschen natürlich ganz viele identitätsstiftende Menschen und Beziehungen und Unternehmungen.
Ein Ausgleich auch, ne? Ja,
und das ist nicht gut. Da müssen wir gucken, weil Menschen in unserem Umfeld machen Identität. Und da ist wieder dann ungünstig. Da muss man das wieder diskutieren und besprechen. Und leider ziehen sich solche Partnerinnen dass er das da ewig hin. Und da wird es dann ganz genau wissen. Und dann kommt dann so Machtspielchen, Kontrollschichten raus. Und da sollte man eher zur Selbstermächtigung dann streiten als Partnerin und sagen, ich mache es jetzt trotzdem. Also es ist vielleicht für dich jetzt irgendwie doof, aber ich gehe es trotzdem noch mal lesen oder Freunde. Und wenn dann gibt es leider solche, die einen dann richtig kontrollieren und scannen und stalken und dann muss man auch wissen, will ich das oder nicht. Und viele Frauen lassen es zu. Ja? Viele Frauen antworten auf jede WhatsApp, die der Mann schreibt, wo bist du, was machst du? Ja. So. Also da ist wieder ein bisschen Toleranzverhalten dann die Krux.
Das heißt, ich höre daraus, ich nehme das entweder hin und ordne mich wirklich unter und leide vielleicht einfach, entscheide mich zu leiden. Oder ich gebe Kontra, arrangiere mich tatsächlich. Oder dritte Möglichkeit, ich breche die Beziehung ab. Ne, das ist, wenn es wirklich hart auf hart geht, ist das der letzte Weg.
Genau. Dazwischen ist halt ganz viel Raum. Wir können dazwischen reißen und Reaktion, das ist der klassische Platz, können wir ganz viel gestalten. Wir können natürlich auch mit Humor, das ist so meine Geheimwaffe, oder wir können mit Überzeichnung und Überhöhung sehr wohl eine Beziehung gestalten zu einem. Ne? Also wenn der in seinem Regelsetzerverhalten extrem übertreibt, dann würde ich dann mit Humor kommen und sagen, Mensch, jetzt hast du wieder eine neue Regel. Oder das hält ja nicht, du wusstest, das nicht mit dieser Regel überpasst, die alle die Farben da stehen. Das ist ja ganz spannend. Soll ich dir helfen beim nächsten Mal? Kann ich die vorsortieren? Also man kann sehr viel.
Dazu braucht man dann aber schon ein ganz starkes, stabiles Selbst, ne, was Sie vorhin sagten. Und das, da können Sie einem dann ja auch helfen in Ihrer Praxis, ne? Ich glaube, das ist so ein großer Bereich, in dem Sie tätig sind. Es kommen ja nicht die Narzissten zu Ihnen, sondern die Partnerinnen oder Partner eines Narzissten, ne?
Und teilweise auch die Männer, die dann sagen, ich bin ja gar nicht freiwillig, sondern meine Frau schickt mich.
Man hat mich hierher geschickt, ja.
Und es ist wirklich erschütternd. Manchmal gibt es wirklich auch Paare, die komplett humorfrei sind. Ja, und da ist oft auch eine Traumatisierung mit irgendwie im Spiel. Also das ist, was ich beobachtet hatte. Interessanterweise gestern einen Fall von einem Vater und einer Tochter. Und da spielte sogar eine transgenerationale Traumatisierung mit rein. Das heißt, der Vater hatte aufgrund Kriegsgeschehnisse der eigenen Eltern, die er traumatisiert war, kaum emotionale Breite entwickelt hat. Und hatte das dann nicht auf die Kinder übertragen können. Und die Kinder sind quasi an seiner Seite emotional verkümmert. Und er wirkte sehr narzisstisch. Ne? Das war so das, was er noch konnte, war, was über den Narzissmus, den eigenen dann selbst zu regulieren. Und das ist leider oft auch traumatisiert, also bedingt durch den innere Mangel von der
Also der größte Schritt ist im Prinzip zu erkennen, dass da ein Mangel irgendwo ist, dass da eine Kompensation stattfindet oder dass da irgendwie einem Wunsch nachgegangen wird. Und dann ist vielleicht die Chance, sich daraus zu befreien oder auch gemeinsam daran zu arbeiten. Einen kurzen Schlenker würde ich gerne noch mal ins Arbeitsleben machen. Klar, ich kann natürlich meinem Mann sagen, Schatz, wir gehen jetzt zu Dr. Hagemeyer, wir müssen mal an unserer Beziehung arbeiten und ich habe das Gefühl, du bist ein Narzisst. Oh, das mache ich natürlich nicht mit meiner Chefin oder meinem Chef. Da gibt's ja doch noch mal eine andere strukturelle Hierarchie. Wie kann ich mich da zur Wehr setzen oder was habe ich da für eine Handhabe? Gibt es da auch eine Anleitung?
Also da sprechen wir auch von so toxischen Führungskräften, die sehr schwierig sind für das Unternehmen, weil sie eigene Interessen der Unternehmer schon überordnen und auch Kritik also unfähig sind und beratungsresistent sind und dann bei so kleineren Feedbacks schon das so persönlich nehmen, dass sie den Mitarbeiter dann eher ignorieren, bis hin zu kalten Stellen oder rauslocken. Da gibt es tatsächlich Anleitungen, wie man Mitarbeiter rauslocken. Aber wie man mit einem Chef umgeht, der narzisstisch, toxisch ist, da gibt es kaum Anleitungen. Ich habe da mal so ein paar Sachen gesammelt. Also man muss immer so ein bisschen so einen Trojaner einsetzen, also loben, ne, anerkennen, dass das ein toller Chef ist und dann so als Schritthilfe gewünscht die Kritik zu mitgeben.
Unterstreuen
und sagen, aber dann muss man wissen, dass narzisstische Menschen reagieren extrem heftig, wenn ihr Ego scheinbar oder tatsächlich bedroht wird. Nicht? Also wenn ein Chef, wenn ein Mitarbeiter kommt, fühlt sich bedroht von seinen Mitarbeitern, wenn der eine bessere Idee hat. Deshalb stellen die auch meistens inkompetente Menschen ein, wenn sie selber in ihrer eigenen Kompetenz nicht aufwahren. Sehr ungünstig wird für ein Unternehmen. Und dennoch kann man probieren, diese Menschen, die jetzt extrem, extrem rassistisch interpretiert werden, ausgeprägt sind, auch demokratisch dann so zu steuern, dass man ihnen sagt, wenn du diese Entscheidung triffst, dann wird es negativ auf dich zurückfallen. Also es gibt den Verantwortlichen mit rein ins Spannungsfeld. Und das merken solche Personen, weil die wollen ja gut wegkommen. Also so kann man mit dieser Feindstrategie kann man den anderen mit manipulieren.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das heißt, ich muss auch zu einem gewissen Maße manipulieren, um die Probleme quasi auszuhebeln, so ein bisschen, die ich sonst durch mein ganz übliches tägliches Verhalten hervorrufen würde. Ne?
Das andere wäre auch aushalten, das ist eine Strategie, dass man sagt, ich ist mir egal, das Arbeitsumfeld hier beschissen ist, wenn ich Mitarbeiter habe und meine Chefin ein Arsch ist und kein Interesse hat von mir als Mitarbeiter und Person, dass man sich nur darauf fokussiert, auf die eigene Arbeit und diese gut wie möglich macht. Und da gibt's Daten, die sagen, dass das sogar so gut funktioniert, dass man dann gar keinen Stress mehr hat. Dass man also weiß, ich gehe jetzt hier in so ein praktisches Arbeitsumfeld und erledige meine Arbeit und gehe wieder nach Hause. Also das ist so diese Präsenz.
Genau, dass dieses sich abgrenzen, was Sie auch ganz am Anfang sagten, ne, dass man einmal sich klar machen muss, das ist der Mensch und ich bin ich, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Das ist schon mal die halbe Miete, dass man das nicht zu sehr an sich heranlässt wahrscheinlich. Ja. Ne? Und denn ändern kann man die nicht, man kann ihn nur ein bisschen an der Leine führen, wenn man es schlau anstellt.
Und wenn man gemobbt wird, vielleicht hat es ja noch Strategien, Menschen auszumobben, dass man sich das halt so ein bisschen gefallen lässt, sage ich mal, ein bisschen mitspielt und aushält. Weil bis zur Kündigung, also rausgemobbt, heißt ja, dass man selber kündigt. So, und dann muss man halt die Größe und die Durchhaltekraft haben, sich erstens nicht darüber aufzuregen und zu sagen, okay, ich halte das jetzt mal durch. Und nach einem halben Jahr beruhigt sich das irgendwie wieder, entweder bei dem Führungskraft wechselt und über eigene Fehler stolpert, meistens ist das so. Dass man eigentlich nur länger aushalten muss, bis der nicht löst und ausgetauscht wird, weil sie wird ausgetauscht. Oder wenn, das ist auch nicht ganz spannend, wenn man es schafft, die Abteilung geschlossen gegen den Chef zu mobilisieren, ne, das ist meistens nicht der Fall, dass dann auch tatsächlich die Macht dem Chef entzogen wird und das wirksam ist. Aber leider, wir sind in den Strukturen oder in der Struktur heute immer noch so, dass es zwar immer mehr Coachings gibt, aber trotzdem immer mehr toxische Kultur entsteht, dass dann, weil die Teams eben gespalten sind. Ja? Also weil die Teams miteinander eben nicht kooperieren, sondern jeder so seinen Vorteil sieht.
Genau, jeder hat dann sein eigenes.
Sein eigenes narzisstisches Narrativ hat, das er verfolgt und dadurch ist es so, erhält sich sein Leben und ist schwer korrigierbar.
Was hätten Sie denn so als abschließenden Rat oder als abschließende Aufklärung noch zum Thema Narzissmus? Sollten wir alle ein bisschen nachsichtiger mit Narzissten sein oder sollten wir vorsichtiger sein oder ja, wie können wir das, weil das ist ja im Leben, das ist ja auf der Welt, ja, der Narzissmus. Wie?
Also ich finde also Empathie finde ich immer ganz wichtig, dass wir uns selber auch bewusst werden, was motiviert diesen Narzissten so und so zu handeln, dann können wir ein bisschen besser lesen. Mhm. Und dann wissen wir, okay, der hat immer eine Axt mit dabei, weil der spaltet, wo er nur kann. Also man muss die Menschen besser lesen können und erkennen können, welche Risiken und Gefahren setzt man sich aus, wenn man mit dieser Person und welche Vorteile mit dieser Person zusammen ist und im Beruflichen. Wir werden den Narzissmus nicht aus den Chefetagen vertreiben können. Das wird nicht funktionieren, weil es eben die Rollenvorstellung und die Antreiber sind für diese Art Lebensform. Auch in den sozialen Medien werden wir es nicht wegkriegen, weil das ist das Habitat.
Nee.
Da sammeln sich alle narzisstisch angehauchten Menschen. Es ist nicht so, dass der Narzissmus zunimmt. Ein bisschen vielleicht, aber die Migration ist ein großes Ziel unserer Gesellschaft. Jeder so wie er will. Das ist das Problem. Aber wir sollten da die Empathie nutzen und schauen, wie tickt der andere, was treibt ihn an und wie verhalte ich mich dazu und sich selbst quasi bestimmt dazu verhalten, also auch eine Selbstempathie entwickeln und sagen, was tut mir eigentlich was will ich eigentlich wirklich, und muss ich das tun, was meine Eltern von mir wollen oder mein Vorgesetzter, oder kann ich vielleicht kreativ, flexibel mich da anpassen. Also dieses Thema Empathie ist, glaube ich, die richtige Antwort.
Empathie, das was dem Narzissten fehlt, dass man das bei sich selbst ein bisschen mehr noch stärkt und sich sich seinen Selbstwert nicht unterdrücken
lässt oder nehmen lässt oder auch merkt.
Nehmen lässt.
Und dann kann man auch erkennen, Narzissmus macht auch Narkosen. Also die Narkose ist auch im Wortstamm dasselbe. Also wir betäuben uns selbst und wir müssen uns selbst auch, oder Narzissten betäuben uns, wir müssen erkennen, dass wir Betäubte sind. So, wir lassen uns von Locken verzaubert, verführen, beschwichtigen, weil irgendjemand das nutzt. Also da hilft eben auch die Empathie für einen selbst, die Selbstempathie, um zu verstehen, wo sind eigentlich meine Werte, was ist eigentlich mir wichtig, um dann daraus hin ein Bedürfnis zu entwickeln und das dann selber für dich zu bekommen, anstatt es so ausgeliefert zu sehen oder zu akzeptieren, ich bin ja einfach machtunmächtig, das ist ja sehr traumatisierend. Mhm. Und das ist eine Korrektur, dieses Narzissmus, weil der Narzisst kann das halt nicht so oder will es nicht so, sich empathisch zu verhalten. Und da hat er einfach keine Chance.
So ein bisschen, der Klügere gibt nach, ist vielleicht so ein bisschen, also nicht unbedingt das Nachgeben, sondern eher der Klügere lässt zu, kann man das sagen?
Also der Klügere gibt nach, ist eher das Problem der liberalen, demokratischen Haltung, der wir aufgesessen sind. Also das Toleranzverhalten ist das Problem, warum das nicht funktioniert, warum wir leiden.
Aha.
Also wir sollten nicht nachgeben, sondern wir sollten
gegensteuern.
Genau. Aber wenn eine narzisstische Person in den Raum betritt und 10 andere Personen lassen sich von dem blenden, dann hat er natürlich gewonnen. Ja. Und wir sollten aber, die Mehrheit sollte sagen, nö, wir wollen das nicht so, wir machen es anders.
Mhm.
Und dann wird es auch funktionieren. Also das ist die Idee. Und es wird sich aber immer in jeder Struktur, und den haben wir jetzt, glaube ich, angesprochen, den verdeckten Narzissmus oder den kommunalen Narzissmus. Das ist der sich selbst aufopfert und der beste Sozialpädagoge ist zum Beispiel. Ist auch narzisstisch. In jeder Struktur entstehen narzisstische Personen, weil die Struktur selbst die hervorbringt. Und da müssen wir aufmerksam sein, dass das nicht, wenn Chaos, Unordnung, Angst, Druck in Gruppen bestehen, dass da sich nicht irgendwelche Führungspersönlichkeiten entwickeln, die schädlich sind. Das ist ganz wichtig.
Die Zeit ist vorangeschritten. Ich denke, wir kommen jetzt hier zum Ende. Ich habe eine ganze Menge gelernt, mit einem Thema mich beschäftigt, dem man sonst gerne aus dem Weg geht, glaube ich. Aber sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Dr. Hagemeyer. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer wichtigen Arbeit, weil Sie haben, glaube ich, jede Menge zu tun. Und bedanke mich für Ihre Zeit und freue mich, wenn die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer nächstes Mal auch wieder einschalten. Also, wiederhören.
Vielen Dank. Wiederhören.